Meinen heutigen Gast kennen alle Leserinnen und Leser des gedruckten Magazins Markt und Mittelstand sehr gut. Er ist seit Jahren dort Kolumnist, kommt immer zum Start des Strategie- und Personalressorts dort zu Wort. Die Rede ist von Professor Andreas Engelen. Er ist Inhaber des Lehrstuhls für Management an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf und ein inspirierender Gast auch im Podcast.
Markt und Mittelstand, der Podcast. Deutschlands Stimme für Familienunternehmen. Aktuelles und Zukunftsthemen rund um den Motor der deutschen Wirtschaft. Mit Thorsten Giersch.
Hier ist nichts Elfenbeinturmiges bei unserem Gast. Andreas Engelen beweist nicht nur Monat für Monat bei uns im gedruckten Magazin, sondern auch tagtäglich an der Uni in Düsseldorf, dass Forschung, Wissenschaft, das der Praxis nutzt, ganz konkret auch den Unternehmerinnen und Unternehmern. Und deshalb sprechen wir auch heute über die großen Themen des Mittelstandes. Hallo, Herr Engelen, ich grüße Sie.
Hallo, guten Tag, Herr Giersch. Freut mich.
Wie arbeitet in einer modernen Uni, in einem modernen Lehrstuhl, wie Sie ihn haben, die Wissenschaft und, ich sag mal, das Unternehmertum zusammen? Also außer, dass Sie die jungen Menschen ausbilden, die hoffentlich die Betriebe ergänzen und nach vorne bringen.
Wir glauben halt sehr daran, dass Uni und Praxis eigentlich logisch verknüpft sein müssen, was in Deutschland immer noch so ein bisschen, besonders in den Wirtschaftswissenschaften, leider nicht so stark ausgeprägt ist, aber doch immer mehr im Kommen ist. Ja? Also, wie Sie schon gesagt haben, klar, wir bilden die Entscheidungsträger von morgen aus in unseren Hörsälen, glauben aber auch daran, dass danach viele Kontakte weiter bestehen sollten. Ja? Also in Weiterbildungsthemen, jeder redet über Lifelong Learning, da ist eine Uni prädestiniert für. Darüber hinaus sind wir halt methodisch, analytisch schon tief in Forschungsthemen drin und viele dieser Methodiken insbesondere, kann man auch viele Fragen im Big Data Management etc. sehr schön anwenden. Ja? Deshalb arbeiten wir mit vielen Unternehmen. Wir in der Uni nennen das Altdeutsch, das sind Drittmittelprojekte, ja, also in denen wir dann in begrenzten Zeitrahmen über 1-2 Jahre halt analytisch-strategische Themen abarbeiten und so die Perspektive reinbringen, die Forschung reinbringen kann. Ja, das sind so die logischsten Verknüpfungen, die wir sehen. Ja, ansonsten, Sie sagen modern, ja, digital. Gastvorträge haben wir heute digital aus allen Ecken der Welt für unsere Studenten genau, obwohl wir in Corona wieder im Hörsaal sitzen, was auch seine schönen Seiten hat, ja.
Ich mache mal bei den Gastvorträgen weiter. Wo kommen die alle her? Müssen das immer die großen so DAX-Konzerne sein, beziehungsweise von großen Unternehmen, wenn die strategisches Management den jungen Leuten was beibringen sollen, oder ist das auch mittelständisch durchaus?
Alles. Also wir glauben halt daran, dass die breite Palette ist. Ne? Also ein Startup hat spannende strategische Themen, andere strategische Themen, geht Strategie anders an. Ein DAX-Konzern mit verschiedenen Geschäftsbereichen geht es anders an. Und der Mittelstand ist ja auch besonders interessant. Aber ich persönlich glaube, wenn man so in die Region anguckt, irgendwie ist es schon oft regional verknüpft. Ja? Die spannenden Unternehmen sind eigentlich die Mittelständler, ne? Die in ihren Bereichen irgendwo Weltmarktführer sind. Und wenn man die dann im Hörsaal hat und sie erzählen von ihrem Produkt, ihrer Nische und was für ein großer Markt da weltweit hintersteckt und wie man dann toll international arbeiten kann, das sind auch die Highlights, ja. Aber grundsätzlich, ja, wir wollen Studenten alle Optionen zeigen und das ist von der Gründung bis zum etablierten DAX-Konzern, ja, und der Mittelstand irgendwo in der Mitte dabei, ja.
Das Zweite, was Sie eben angedeutet haben in Ihrer ersten Antwort, sind diese Projekte, die mit der Praxis eng verknüpft sind. Können Sie da mal ein Beispiel nennen, damit man da ein Gefühl für bekommt, was das so sein könnte?
Ja, gerne. Also wir überlegen natürlich, wie das auch ein Unternehmen tun soll, wo sind unsere Kompetenzen, ja, unsere Kernkompetenzen, die liegen halt schon eher in analytischen Herangehensweisen an Themen. Ja, und was da recht nahe liegt, ist, dass alles, was mit Daten zu tun hat. Wir lieben Daten in der Forschung. Ja, da sind wir in so einem Elfenbeinturm. Aber wenn dann ein Unternehmen eine Datenbasis hat über Kundentransaktionsdaten, die über Jahre gewachsen sind und die man nie so strukturiert hat, angereichert hat, man kann dann da Modelle drüber legen und sagen, okay, du hast diese Segmente, hier hast du ein paar Kunden, wenn man die prediktet, da passiert Folgendes. Das ist spannend, ja, weil da sind wir genau an der Schnittstelle unsere Analytik, unsere Methodik aus der Forschung und unmittelbare Anwendung. Und das sind die spannenden Projekte. Ja, das ist so ein Beispiel. Das andere Beispiel, strategische Optionen ausarbeiten, ja, wo man einer neuen Perspektive drauf guckt, auch oft datengetrieben, ja. Das ist irgendwas, woher wir kommen. Welche Märkte tun sich auf? Wie kann man irgendwie Social-Media-Daten analysieren, was da für neue neue Wörter drin stecken, neue Kundenpräferenzen. Das sind so zwei Beispiele, wo wir denen wir ja gerne unterstützen und wo wir sagen, okay, da haben wir neben Unternehmensberatungen, die es anders angehen, ja, neben ja, anderen Experten in Data Management, da haben wir so unsere Nische, wo wir sagen, hey, wir kommen aus der Uni, das ist unser Hauptjob, aber da haben wir auch einen Mehrwert und kann man auch für Unternehmen wirklich interessante Mehrwerte liefern und was dann ja allen Beteiligten auch sehr viel Spaß macht.
Nun habe ich ja Journalistik studiert mit Zweitfach VWL, BWL. Das war so ein spezielles Gemisch für Journalisten. Also wenn es anstrengend wurde, sind wir aus dem Raum dann rausgegangen. Also Taschenrechner habe ich auch nicht gebraucht dafür oder gar Ähnliches. Deswegen will ich jetzt nun wirklich nicht über die BWL urteilen, weil dafür war es bei mir nur das Allernötigste. Aber wenn ich dann immer lese, Lehrstuhl für strategisches Management, dann frage ich mich, was ist eigentlich nicht strategisches Management? Also ich würde gerne die Gelegenheit nutzen und Strategie, dieses große Wort, mal so ein bisschen mit Leben füllen, auch gerade aus Sicht der Mittelständler. Was ist eine Strategie und was ist irgendwie nur eine Unternehmensführung, wo das Unternehmen irgendwie einen Chef hat?
Ja, gute Frage. Also das könnten wir Abendfüllen machen. Ich versuche es kurz zu halten. Also Strategie, ganz klassisch, ist in der Tat ein Begriff, den man für zu viel verwendet. Ne? Wenn man viel zu viel verwendet, dann führt man keine richtige Strategiediskussion mehr, sondern redet einfach übers Unternehmen. Ja? Also Strategie ist für uns schon sehr klar die Frage, wo will ein Unternehmen heute und besonders in Zukunft aktiv sein? Ja? Also in welchen Märkten, mit welchen Produkten? Und zweitens immer gekoppelt, wie positioniert es sich da relativ zum Wettbewerb? Und wenn man diese beiden Fragen wirklich eng fokussiert sieht, scheidet sehr viel aus, was nicht Strategie ist. Ja, wir wollen international sein, das ist keine Strategie. Ja, man muss sagen, okay, in welchen Märkten, in welchen Segmenten und wie gegenüber dem Wettbewerb. Ja, und wenn ich darauf wirklich ganz eng fokussiere, führe ich eine Strategiediskussion, wie mein Unternehmen aufgebaut ist, wie ich einen Kunden konkret anspreche, ja, wen ich einstelle. Das ist alles keine Strategie. Das folgt aus der Strategie. Ja, und wenn wir mit Unternehmen sowas machen, zwingen wir immer auf diese beiden Fragen. Ja, welche Märkte, welche Produkte mit welchen Wettbewerbern? Ja, Strategie geht immer um Wettbewerbsvorteil. Ja, also das muss ich immer dabei haben. Das so ein bisschen als ganz globaler Einstieg. Und dann fällt sehr viel weg. Dann bleiben vielleicht nur ein Prozentsatz der Themen. Und wir wissen, wenn man das annimmt, selbst Top-CEOs, Top-Geschäftsführer beschäftigen sich 5% ihrer Zeit mit Strategie. Das ist okay, ja, weil es ist wirklich nur diese enge umgrenzte Fragestellung sein sollte, die dann alles andere führt. Eine Ergänzung noch hier, um in der Kürze der Zeit vielleicht den einen oder anderen Impuls zu liefern. Strategie heißt dann zu sagen, was man tut, aber noch wichtiger, was man nicht tut. Ja, also bewusst zu entscheiden, ich gehe in diesen Markt, ich will mich dort gegenüber diesem Wettbewerb positionieren und diese 5 Dinge. Ja, diese Services dazu, mich hier oben in einem gewissen Markt zu positionieren, das mache ich nicht. Und das soll Unternehmen auch immer versuchen. Das hilft. Ja, das hilft dann irgendwie das Ganze, was Sie gesagt haben, hey, das ist mein ganzes Unternehmen, zu sagen, okay, das mache ich halt nicht in diesem ganzen Unternehmen zu fokussieren. Also das ist auch mal eine ganz nette Übung, was Strategie ist. Also Strategie heißt zu entscheiden, welche Märkte, welche Produkte wie gegenüber dem Wettbewerb positionieren. Und ganz lange Antwort dann auch drauf. Und das mache ich nicht. In diese Märkte gehe ich nicht. Und diese Wettbewerber, da konkurriere ich einfach nicht gegen. Ja, das vielleicht so als kleiner Ausflug in die BWL und den Hörsaal, wie er dann anwendbar sein kann, ja.
Danke dafür. Und ich glaube, wie anwendbar ist gerade der letzte Punkt, was mache ich nicht, es erinnert mich an einen Podcast, übrigens den erfolgreichsten, was die Reichweite angeht, den wir hatten mit Guido Quelle, weil Mandat, also ein Berater hier, eine Beratung aus Dortmund, der auch gesagt hat, gute Kunden, schlechte Kunden haben wir das, glaube ich, genannt. Also wo verzichtet man eventuell auch mal auf Projekte und auf Kunden, weil ja so viel Neues auch zu machen ist, so viel zu transformieren ist. Wo schießt man vielleicht auch mal Kunden ab, die nahe Null Umsatz bringen? Ne? Also das kann ja manchmal so profan dann auch aussehen, aber ganz klar natürlich auch, welche Projekte macht man nicht.
Schöner Satz, den ich mal gehört habe von jemandem, ist, fokussieren heißt Nein sagen. Ja, also, wenn ich mal fokussieren, ich sage sowas, ja, fein, tue ich, aber zu vielen Dingen Nein sagen, das führt zu einem Fokus, ne? Und ich glaube, das gilt bei Strategie auch.
Wenn Sie jetzt junge Studierende haben, die sagen, ach Herr Engel, sollte ich besser in eine große Company gehen oder zu einem Mittelständler? Ich weiß nicht, ob sowas vorkommt. Wahrscheinlich bin ich jetzt sehr theoretisch unterwegs, aber wenn es vorkommen würde, hypothetisch gesprochen, was wäre dann Ihre Antwort bei den jungen Leuten, die Sie da vor sich sitzen haben?
Ich glaube, es ist alles hat seine Vor- und Nachteile. Es kommt auch den Typ an, ne? Deshalb irgendwie den Studenten Startups, Mittelstand in verschiedenen Größenordnungen und den DAX-Konzern zu präsentieren, macht Sinn, um da ein Gefühl für zu entwickeln. Nicht um die Frage auszuweichen, ich glaube, es gibt zwei relevantere Fragen. Ne? Die erste, kannst du dich mit dem Produkt identifizieren? Ja? Die Frage kommt für mich viel zu selten. Ja? Also wenn du morgens in dieses Unternehmen reingehst, findest du das Produkt cool? Also möchtest du es selber nutzen? Ich glaube, da reden Leute zu wenig drüber. Und ob das dann ein Mittelständler ist, der in seiner Nische irgendein cooles Produkt hat oder der DAX-Konzern, wo ich abends im Supermarkt sage, boah, das sind die Produkte, an denen habe ich gearbeitet, finde ich spannender, ehrlich gesagt. Und zweitens die Frage, die ich Studenten immer mitgebe, weil ich glaube, das haben weniger am Schirm, hatte ich damals auch null am Schirm. Guck dir an, mit wem du arbeitest. Coacht dich da jemand gut? Zieht dich jemand mit? Ist für mich wichtiger, ob Mittelstand oder DAX-Unternehmen, ehrlich gesagt. Und wenn das gegeben ist, was man natürlich vorab immer nie ganz austesten kann, wenn du da ein gutes Gefühl hast, dann entscheide eher danach als nach der größten Kategorie. Ja, nicht um die Frage auszuweichen, aber ich würd auf die beiden Fragen lenken und entwickle dir da ein Gefühl.
Sie sind gar nicht ausgewichen. Sie haben das gemacht, was man auf dumme Fragen nämlich macht. Das sind nämlich oft die, wo es die coolsten Antworten gibt. Ich habe die erste Frage auch nur gestellt, um die zweite stellen zu können. Ist so ein Lehrstuhl, wie Sie ihn da innehaben, wirklich eher dafür da, junge Menschen hervorzubringen, die es tatsächlich doch eher in den größeren Unternehmen, das können ja auch größere Mittelständler sein, sich richtig, also lernen die das vor allen Dingen für solche Unternehmungen oder auch für die kleinen, agilen Mittelständler, die wo man auch sehr, sehr viel Kleinkram, sag ich jetzt mal so, nicht delegieren kann, sondern selber machen muss.
Ja, gute Frage. Ich glaube, ganz klassisch war die BWL in den Büchern komplett auf große Unternehmen ausgerichtet. Ja. Wir sehen schon so seit 20 Jahren irgendwie der Unilandschaft schon das Unternehmertum, Entrepreneurship deutlich anwachsen mit Kursen, mit Lehrstühlen. So ist schon von unten in den größten Kategorien schon deutlich besser ausgebildet wird heute. Also auch bei uns in Düsseldorf mit einer tollen Kollegin. Also das existiert. Was schon dazwischen so ein bisschen steht, ist dann natürlich schon so ein bisschen der Mittelstand. Ne? Das ist weder das ganz Große noch dieses Start-up, was wir irgendwie durch die ganzen Geschichten aus dem Silicon Valley spannend finden. Da mag das schon sein, ja. Und wo vielleicht noch ein weißer Punkt oder weißer Spot entsteht, was Sie gerade gesagt haben, dieses Klein-Klein sich organisieren, da dieses ganze, also Selbstmanagement sich organisieren, das fehlt schon noch. Und versuchen wir so ein bisschen aufzufangen, ist in den Lehrplänen aber noch nicht ganz drin. Deshalb da, ja, muss man zugestehen, ja. Kann sich die BWL noch weiterentwickeln?
Inwiefern beeinflussen diese großen geopolitischen Linien, die wir gerade sehen, und die Revolutionen bei Nachhaltigkeit, KI, Digitalisierung, die Lehre? Macht es sozusagen diese Ausbildung zum Strategen anders? Müssen Sie darauf reagieren?
Macht es sozusagen diese Ausbildung zum Strategen anders? Müssen Sie darauf reagieren?
Ja, absolut. Aber es wird spannend, ne? Also, das ist eher eine Gelegenheit. Also, wir haben nichts, ne? Wir haben Grundlagenveranstaltungen, in denen wir den Michael Porter und Clayton Christensen, das was jetzt irgendwie 10, 20, 30, 40 Jahre alt ist, präsentieren und das hat seine Berechtigung. Aber in weiterführenden Veranstaltungen, also wir machen Beispiel gerade Strategies of Digital Top Players, auch in Englisch, ja, der englische Titel. Und da kommen schon ganz andere Sachen raus. Ne? Da gibt es dann Frameworks, wie Peloton seine Wachstumsstrategie aufgebaut hat. Und das ist vor 3 Jahren das erste Mal publiziert worden. Wo man im Vortragen merkt, ah, so ganz durchdacht ist es noch nicht, aber schon ziemlich gut. Und so kann man es dann ja präsentieren. Also dann ist es eher spannend. Und ich glaube ja auch, wenn man dann vor 20 Jahre jüngeren Studenten sitzt und die Beispiele nimmt, die sie auch sehen in der Welt, dann kriegt man sie eher. Deshalb würde ich eher sagen, es ist eher eine Chance, diese Veränderungen, die wir gerade sehen. Und es muss halt die Kombination sein. Ne? Man muss eine gewisse Grundlagenausbildung haben, und je weiter man im Studium kommt, da muss man sagen, hey, guck mal hier, OpenAI, ja, existiert jetzt noch nicht so lange. So haben sie es gemacht. Hat das in unser Framework oder müssen wir es anpassen? Das sind eigentlich die spannenden Sachen. Mach mal ein bisschen später im Studium, aber ich würde es ja als Chance jetzt. Dem glaube ich auch, es gab immer viele Veränderungen. Man sollte sich nicht einbilden, dass wir leistens gerade ein paar mehr fein, aber zum Kalten Krieg oder irgendwie die Wende Anfang der 90er, ich meine, ich habe es nicht real mitbekommen in dem Bewusstsein, was es bedeutet für Unternehmen. Ganz ohne war das auch nicht. Deshalb, ne, es ist schön. Also hilft uns, neue Dinge zu machen und wird ja auch so bleiben. Deshalb, das ist sehr positiv, ja.
Zum Abschluss würde ich die Gelegenheit gerne nutzen, einen Praxischeck zu machen. Wenn man so DRK-Umfragen sieht und wie sie alle heißen, da kommt die Gen Z und vielleicht auch die jungen Y-Kohorte nicht so wahnsinnig gut weg bei Personalchefs und CEOs oder Geschäftsführern. Wie nehmen Sie diese junge Generation wahr? Fleißig, nicht so fleißig oder irgendwie schimpfen doch immer alle auf die Jüngeren?
Ich glaube, wir sind nicht die erste Generation, die über die Jüngeren schimpft. Ja, glaube ich. Das ist Das wird die aktuelle Generation über die Generation, die nachkommt, auch tun. Da bin ich mir recht sicher. Aber es ist schon ein Wandel da, das ist unbestritten. Ne? Also, und ich will es mal positiv aus Gen Z-Generation sehen, auch ein Wandel, der es der Generation nicht so einfach macht. Ich glaube schon, dass die, ja, wie die Schule oder die Ausbildung, soziale Medien, die ganzen Ansprüche, die man erfüllen muss, ja, also top sein in der Schule, nebenbei unglaublich viel soziale Dinge machen und einen Purpose suchen, was alles für sich richtig ist. Ich glaube, die Generation hat da keine einfache Situation und dann kommt schon, dass zu viel einprallt und man den Studenten also beim Fokus, ja, man sagen muss, hey, mach mal dein Studium, konzentriere dich da drauf, ja, und viele andere Themen kommen später. Ja. Also deshalb glaube ich schon, die Generation ist nicht ganz so wie die vorherigen Generationen. Ich sehe aber auch so, dass sie es nicht einfach haben, sich dadurch oft ein bisschen verlieren in zu vielen Themen, zu vielen Themen gerecht werden wollen. Und dann kommen vielleicht solche Dinge, wie es dann Personalleute wahrnehmen mit, die wollen alle nur bis 3 arbeiten und freitags gar nicht und wollen nur Purpose. Ja, das kriegen sie leider gesagt über alle Kanäle, 24/7. Und auch Fokus. Ja, Fokus, ich sage immer, fokussiere dich aufs Studium. Dann sagen sie mir, ja, ein Studium? Ja, aber Studium ist viel, oder? Also ich fand das damals sehr herausfordernd. Ich glaube, das muss man ihnen so ein bisschen mitgeben. Dann pendelt sich das wieder ein.
Die letzte Frage, weil die gehört jetzt im Moment einfach dazu. Werden ChatGPT, Gemini und andere KI-Technologie die Lehre, das System, wie sie mit Hausarbeiten und Co. arbeiten, pulverisieren und stellen Sie sich jetzt schon darauf ein?
Ja, absolut. Ne? Also wir kennen ja den Gartner-Hype-Cycle. Ne? Also irgendwas wird sehr gehypt. Ich glaube, wir sind da gerade sehr weit oben. Das wird irgend so ein Plateau. Ich weiß nicht wann, aber es wird sich einpendeln mit Anwendungen, wo es absolut Sinn macht und Anwendungen, wo wir heute denken, das funktioniert, wo wir sehen, na, funktioniert doch nicht. Ne? Also ich glaube, da müssen wir immer so ein bisschen diskontieren. Wir sind gerade in einem Hype. Es ist aber in der Tat so, dass natürlich Hausarbeiten schon eine Anwendung sind, die gefährlich sind, ne? Wo Studenten es halt anwenden können und wir kriegen es nicht so wirklich raus. Wir drehen es ein bisschen um. Wir sagen, naja, das gehört heute zum Handwerkszeug. Sollen sie es nutzen, aber bitte kenntlich machen, ne? Also das ist so, noch nicht heute, aber so in 5 Jahren wird es so sein. Bei einer Universität, die sagt, hey, das neue Tool darfst du nicht nutzen. Das wäre, wie wenn wir damals Microsoft Word verboten hätten, ne? Das macht keinen Sinn. Gleichzeitig bin ich natürlich über die so rein prüfungstechnisch die Gefahr, dass wir dann da irgendwie von ChatGPT eigentlich als Autor etwas bekommen. Deshalb werden mündliche Prüfungen wieder wichtiger. Also in der Tat, das arbeiten wir gerade, ist noch nicht ganz so, ne? Wir haben nicht ganz in Prüfungsform gegossen, aber der Anteil an Abschlussarbeiten, der in die mündliche Prüfung geht, wo man wirklich checkt, hast du es geschrieben? Ja? Nimm ChatGPT, aber verstehe es. Dann ist es ja völlig fein. Ne? Dann ist es irgendwie neues Arbeitstool und wende es gut an. Das ist das Ziel, aber verstehe es trotzdem selber. Und das kriegt man dann wahrscheinlich nur durch mündliche Prüfungen raus. Deshalb, das switcht man jetzt so ein bisschen hin, dass diese ECTS dann so verteilt werden, dass eine mündliche Prüfung immer noch einen wieder größeren Bestandteil bekommt. Das ist im Moment die Arbeitshypothese, die wir verfolgen. Ja.
Das war unser geschätzter Kolumnist vom Printmagazin Andreas Engelen. Vielen Dank für die Ausführungen in diesem Podcast. Danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabeisein. Ich sage wie immer, bleiben Sie gesund und erfolgreich. Bis nächsten Freitag. Tschüss.
Das war Markt und Mittelstand, der Podcast. Wir hören uns nächsten Freitag wieder auf markt- und -mittelstand.de.